Wenn wir an AI denken, dann denken die meisten von uns im ersten Moment direkt an Gen-AI, Dinge wie Midjourney, Bilder generieren oder Texte mit ChatGPT und anderen Tools erstellen. Und ganz viele Unternehmen sind auch gerade an diesem Punkt zu sagen, was mache ich damit? Ist es ein nettes Spielzeug, wo ich die Karten für den Geburtstag meiner Tochter designe? Oder kann ich damit echten Business-Mehrwert schaffen? Letzteres vertritt mein heutiger Gast und Julian Kurz erklärt mir heute, wie man als Unternehmen mit ChatGPT und anderen Gen-AI-Tools richtig Mehrwert schafft.
Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid und auch, dass sich mein heutiger Gast in seinem stressigen Leben, sage ich jetzt mal, doch noch die Zeit genommen hat, diesen Termin irgendwo reinzuquetschen und wir Zeit für die Aufnahme finden. Und ja, bei mir ist jemand, den ich sehr zufällig auf einer Feier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt habe. Und irgendwie haben wir dann festgestellt, dass wir uns gut verstehen. Also wenn ihr ihn jetzt gleich hört, dann werdet ihr merken, mit dem kann man sich eigentlich auch nur gut verstehen. Und dass wir da auch beide irgendwo so in einem Data-Bereich unterwegs sind. Er aber schon damals, als wir uns kennengelernt haben, ganz viel in Richtung Data Science unterwegs war und eigentlich KI gemacht hat, wie viele sagen immer, bevor es cool war. Und bei mir ist der liebe Julian Kurz. Hallo Julian und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
Hi Christian, es freut mich mega hier zu sein. Bei allem Stress natürlich lasse ich keine Bühne ausfallen.
Schön.
Wie sehr ins Detail soll ich gehen? Kurzer Lebenslauf, einfach nur sagen, was ich jetzt gerade mache.
So ganz kurz und vor allem, was du machst und wie du zu dem Thema KI gekommen bist.
Ja, genau. Also ich habe das große Glück, dass ich als Lead-Expert bei der AMS Analytical Software für GenAI arbeiten darf. Das heißt, ich bin sowohl auf einer vertrieblichen als auch quasi strategischen Ebene und einfach auch auf einer technologischen Ebene bei uns mit dafür verantwortlich, diesen Bereich aufzubauen, was extrem viel Spaß macht. Dahin gekommen bin ich tatsächlich, ich sage nicht, bevor es cool war, aber ich hatte einfach das große Glück, dass mich damals AI interessiert hat. Ich glaube, das ist auch immer der interessante Punkt, dass ich habe einen Master in künstlicher Intelligenz, als noch keine in Deutschland angeboten wurden. Ich bin dafür ins Ausland gegangen. Dadurch hatte ich jetzt einfach auch Glück, so muss man sagen, wenn man es einfach so, ich hatte einfach ein paar Jahre mehr als andere und konnte deswegen bei vielen Sachen früh rein hier in Deutschland. Und das war schön so, genau. Ich habe Bachelor Informatik in Deutschland. Master im Ausland, bin dann hierher, habe als Data Scientist gearbeitet und Selbstständiger und dann in dem Bereich jetzt viel gemacht. Und dann kriegt man halt manches mit.
Sehr schön. Und du bist jetzt tatsächlich drin in dem Bereich, der jetzt, sag ich mal, innerhalb des AI, sage ich ja auch immer, gibt es ja nicht nur AI, aber wenn wir an AI denken, denken sie direkt an Gen-AI, weil es gibt ja ganz viele andere Bereiche. Und da würde ich gern heute mit dir mal reingehen, diesen Bereich Gen-AI so ein bisschen anfacken, weil mein Gefühl ist, da ist ganz viel Mythos da draußen zwischen, das taugt überhaupt nichts, bis hin zu, das wird die Revolution, bis hin zu, das Ding baut den Terminator und rottet die Menschheit aus. Jetzt mal so deine Einschätzung, wo ist Gen-AI da wirklich auf dieser Skala von nettes Spielzeug bis hin zu rottet die Menschheit aus?
Ja, sehr gern. Also so hier Leute, die man im Team arbeiten, hört mal weg. Man hat ja doch schon immer ein paar Sachen im Spielbuch, ja. Und wenn man so am Anfang von einem Projekt steht, habe ich so diesen einen Standardsatz, den ich immer sage, um die Leute zu motivieren, der erfahrungsgemäß eine ganz gute Stimmung schafft ist. Und das sage ich, ey, ist doch geil, dass wir an Zeug arbeiten dürfen, worüber sie gerade jeden Tag in Nachrichten berichten. Dann lächeln die Leute immer, dann gehen sie motiviert an die Arbeit. Und es ist schon, sage ich mal, der Vibe ist da. Sowohl beim Kunden als auch bei uns. Ja? Man merkt gerade, jeder will alles damit machen. Und es ist cool, die Leute sind interessiert und haben Spaß. Die Kunden machen Budgets frei, wo keine sind. Mitarbeiter nehmen sich Zeit, die eigentlich keine Zeit haben. Und es ist cool. Also ich meine, allein schon weiß, als ich meine Stelle angetreten habe, das war März letzten Jahres, habe ich mit meinem Chef Jahresziele ausgemacht. Und ich hatte sie nach einem Monat erreicht. Das hieß, du weißt, ich krieg drei Projekte, bilde fünf Leute aus und jetzt sind wir, die Deadline wäre noch nicht um, wir sind irgendwie bei 17 Projekten. Das heißt, man merkt, es ist extrem viel. Und ich merke, dass sehr viel Sinnvolles passiert, dass auch, sage ich mal, weniger sinnvoll ist, dass viel doppelt gemacht wird, weil jeder komplett unkoordiniert losrennt, daran arbeitet. Zum Overlord-Teil muss ich sagen, bin ich tendenziell auch einer, der eher besorgt ist. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da wirklich Gefahr auch für uns als Gesellschaft drin ist in der Technologie.
Okay, also das heißt, du bist in dem Thema zum einen schon besorgt auch, dass das Ding insgesamt außer Kontrolle gerät. Siehst jetzt aber in deinen Projekten, und ich glaube, den Teil fände ich heute tatsächlich in dem Gespräch spannender, da du ja, wie gesagt, 17 Projekte gerade hast oder im letzten Jahr hattest für AI.
Also nicht ich selber, als Firma, genau.
Bei der Firma, das heißt, ihr habt, und du hast natürlich auch, sagen wir mal, Einblick in diese, gewissen Einblick natürlich in diese Projekte, was da gemacht wird. Ich sehe das auch, dass gerade so das Thema AI bei vielen Vorständen, C-Level, CIO, eine hohe Prio hat. Aber eben ganz viel noch für mich so dieses gefährliche Halbwissen. Ich habe da mal was auf einer Konferenz gehört, ich habe da mal was auf einem Golf- oder anderen Sportplatz gehört und jetzt muss die ganze Firma AI machen. Wie gehst du denn damit um? Oder siehst du das auch oder ist das so eine ganz andere Wahrnehmung?
Also jein. Ich finde es halt immer wichtig, so sage ich, man muss sich überlegen, welche Rolle hat man. Ja? Hm. Man sollte jetzt nicht mit Größenwahnsinn rangehen, dass man selber alles macht. Das stimmt schon, da hält sich auch viel in der Firma drüber. Natürlich müssen wir uns als Softwarefirma auch orientieren, wie viele Leute boarde ich denn jetzt an? Wie viele Leute bilde ich denn ein? Weißt du so? Weil wir hatten schon auch Stimmen, die sagen, werden wir jetzt alle Prompt-Entwickler? Und andere sagen, das ist aber halt auch schwierig, weil was ist, wenn in 2 Jahren der Hype vorbei ist und wir da voll in die falsche Richtung pivotiert sind? Und das sehen wir ja auch beim Kunden. Das ist mir schon bewusst. In meiner Rolle selber muss ich natürlich schon Evangelist sein. Ich muss natürlich schon, ich muss daran glauben. Und ich muss auf einem ganz tiefen Level daran glauben und ich muss derjenige im Raum sein, der assumed, dass es die Welt verändert und dass das kommt, um zu bleiben. Auf einem gewissen Level glaube ich das aber auch tatsächlich natürlich. Mir ist aber sehr bewusst, dass man einfach als Mensch extrem biased ist und eine sehr einseitige Sicht hat. Gell? Und auch sowas, natürlich gibt es dann Leute, die da skeptisch sind.
Ich glaube, das liegt so in unserer menschlichen Natur, dass wir da entweder ganz schwarz oder ganz weiß tendieren, Sachen zu sehen.
Voll. Und ich glaube halt trotzdem, dass sehr viel Wert darin ist, auch diesen Schritt zurückzugehen und das sich offen zu halten. Und gerade was du sagst, dass quasi jeder Investierter, wenn C-Level investiert, natürlich auch das höre ich bei Kunden, ja, zum Beispiel jetzt so große Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sehr viel mit Gas arbeiten. Kann man sich vorstellen, mit Russland, Wirtschaftskrise, denen geht es gerade nicht gut. Überall werden Stellen abgebaut, es werden Departments zusammengestrichen, aber für GenAI-Projekte wird Geld gemacht. Gefällt nicht jedem. Kriege ich auch mit. Das führt auch teilweise zu Unmut, sowohl bei den Angestellten als auch bei mittlerem Management. Das gibt's schon. Also das und sozusagen, aber das ist auch ein Ausdruck so. Das Geld ist da für die Projekte, die werden gemacht. Das ist schon spannend.
Und jetzt für mich die spannende Frage, das heißt, die Projekte werden gemacht. Und wenn ich jetzt so ein GenAI oder generell, wenn ich jedes Projekt mache, GenAI gilt's genauso wie für alle anderen, die gleichen Regeln, wenn ich ein Projekt mache, ich habe ein Invest. Da muss ich mal 50, 100, 500.000 Euro plus Ressourcen abstellen, um dieses Projekt zum Laufen zu kriegen. In welchen Bereichen siehst du denn so, dass sich diese Gen-AI-Projekte wirklich für ein Unternehmen lohnen können? Weil die Kohle, die ich da reinstecke, muss ich ja irgendwie wieder rauskriegen.
Ist sehr spannend.
Idealerweise. Ich meine, ansonsten es gibt natürlich auch Projekte, die Haufen Geld verbrennen. Gerade in Innovationsprojekten musst du damit rechnen, dass gewisse Kohle einfach weg ist. Aber wo siehst du denn so für die Unternehmen so wirklich den Anwendungsfall, wo du gesagt hast, geil, damit geht's durch die Decke. Also damit kriegst du deinen Return und Invest wieder sehr gut gerechnet.
Das ist ein sehr spannendes Thema. Also erstmal kurzer Kontext. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass diese Projekte viel günstiger sind, als Leute erwarten. Da können wir auch gerne nochmal reingehen, aber erst um deine eigentliche Frage zu beantworten. Ja. Es ist halt immer schwierig. Gell? Jetzt über diesen alten, weiß nicht, ob man XKCD kennt, da gibt es diesen tollen Comic-Panel, so ist so ein Informatiker-Comic, wo quasi so im ersten Bild siehst du, dass der Typ ist, ja, ich habe hier all diese tollen Data Science Algorithmen mir angeschaut, geht dann zum Kunden und sagt, hey, wir haben ein Problem, das wir nicht lösen können. Er sagt, ich löse das mit Algorithmen. Und dann so 3 Jahre later, fuck, das Problem ist wirklich hart. Und das ist so ein bisschen der Fluch als künstlicher Intelligenz. Ich habe ja Jahre gebraucht zu lernen, wie man Probleme quasi dediziert löst, wie man da strukturell rangeht. Aber ich habe ja keine Ahnung von irgendwelchen echten Weltsachen. Und ich würde sagen, was ich sehe, ist, dass die Kunden sind zufrieden. Es werden Sachen als erfolgreich betitelt. Aber zum Beispiel, ziehen wir mal an. Du kannst zum Beispiel was vorher technisch nicht möglich war. Ein cooles Projekt, das wir haben bei einem großen Pharmahersteller, ist, dass wir enorm viele Daten erschließen durch ChatGPT. Also vereinfacht gesagt, wir scouren das ganze Internet, verfügbare Daten. Und ChatGPT geben wir die Aufgabe, damit quasi die Datenbank zu befüllen. Also quasi sehr unaufgeräumte Daten reinzuschreiben, genau in dem Format, das sie haben wollen.
Okay.
Das klappt extrem gut. Jetzt ist die Frage quasi, das sind Daten, die wären vorher einfach nicht wirtschaftlich accessible gewesen. Das heißt, sie haben jetzt Daten, die sie vorher nicht hatten. Sie haben sehr viel mehr davon, also irgendwie ihren Datenschatz verdoppelt. Und was auch extrem relevant ist, zum Beispiel, du darfst ja direkt Daten oft nicht abspeichern. Du darfst sehr wohl aber die Zusammenfassung, die ChatGPT dir abschreibt, speichern. Das heißt, legally kommst du um ein riesen Compliance-Problem rum. So, und jetzt hat bei einem großen Pharmakonzern die Business Analyst Abteilung doppelt so viele Daten, die sie vorher nicht gehabt hätten, und dürfen damit langfristiger arbeiten, als sie sonst dürften. Ist das erfolgreich oder nicht? Und jetzt kommt der Punkt, wo du halt einen Pharma-Business-Developer fragen müsstest. Das ist der Punkt, den ich nicht mehr einschätzen kann einfach.
Das heißt, du hast jetzt mit diesem KI-Projekt, hast du gesagt, ich habe die Datenbasis quasi verdoppelt, auf der ich meine, ja, dann wahrscheinlich jetzt Business Development, ich sage, wenn es public, wenn es öffentlich verfügbar ist, dann sind das vermutlich Daten.
News-Artikel, Statements, bis runter zu Forenbeiträgen und so, ja.
Also das sind jetzt keine harten Fakten, sondern das sind wahrscheinlich eher Meinungen, Zusammenfassungen, Artikel, Ähnliches. Jetzt nicht irgendwie, sagen wir, Umsatzzahlen oder Ähnliches, vielleicht auch zum gewissen Teil.
Ja, allein schon so Sachen zum Beispiel, was vorher nicht möglich war. Ein Beispiel mal zu geben, konkret ist, irgendwelche Leute, die ADHS-krank sind, unterhalten sich auf Reddit über ihre Erfahrungen mit Medikamenten. Das sind jetzt plötzlich Daten, die du auswerten kannst und die du dir angucken kannst.
Und das finde ich jetzt gerade das Coole, dass du sagst, du hast durch AI noch gar nicht den eigentlich jetzt mal Use Case geschaffen, den eigentlichen Anwendungsfall, sondern du hast mehr Daten zur Verfügung gestellt, um daraus jetzt coole Sachen zu machen, dass du sagst, okay, hey, unser Medikament kommt vielleicht im Markt, hat nicht den besten Ruf, was du vorher nicht gesehen hast, weil diese Daten, ja, du hattest maximal Kundenbefragungen, wie viele Leute beantworten diese Kundenbefragungen und wie viele machen es ehrlich. Aber wenn du jetzt in diese Foren reinkommst, dann sagst du, okay, aber dann ist wieder die Business-Frage natürlich, was mache ich jetzt mit diesen Daten, diesen Informationen, die ich habe?
Genau. Und das ist halt sowas, genau, und da muss man sich ja auch wieder, sag ich mal, auch wieder da ist vielleicht ein bisschen Demut, ganz gut, dass wir als Informatiker, quasi, wir brauchen ja Leute, die wirklich arbeiten.
Schön.
Ja, wir können ja nur ein Hebel für echte Wertschöpfung sein. Und da muss man auch manchmal einen Schritt zurückgehen und akzeptieren, dass man nicht alles im Detail versteht, die Auswirkungen davon, was sozusagen, man kriegt halt ein Ziel, man muss das gut umsetzen. Ist halt schon quasi schwierig, wie sehr dann wirklich der Business Gain ist. So, ich glaube, bei anderen Sachen sieht man es deutlicher, aber gerade, ich glaube, sobald Sprache im Spiel ist, jetzt sind wir mal ehrlich, 90% der Projekte, gerade wenn man von GenAI redet, gehen um Sprache. Wenn du diese Sprache hast, das sind immer Sachen, wo in der Regel Business-Erfolge nicht so klar zu messen sind. Ja. Du erleichterst Kommunikation, du stellst Informationen bereit, du optimierst Arbeitsabläufe. Also es ist ja nicht so, dass du direkt was verkaufst, wo jemand eine Zahl dran hat, meistens. Und das ist auch spannend so. Also
außer du hast jetzt, blödes Beispiel, hast jetzt einen Chatbot, der besser verkauft als deine geskripteten Günstigtrainer, ja.
Macht das jemand? Also ich habe mich schon gefragt, ich habe noch nichts gesehen. I don't know, macht das Leute?
Ich hatte tatsächlich, ich hatte ein Gespräch mit einem, die gerade einen Chatbot ausprobieren im Complaint Management, also im Customer Service, die dann einen tatsächlich, also jetzt wirklich auch einen Voice-Chatbot, der dann wirklich mit den Leuten spricht, wie so ein Callcenter-Mitarbeiter, Mitarbeiterin.
Alter, wird das dann wie bei Star Trek?
Genau, der hat dann ganz spannende Sachen schon gemacht.
Das ist schon cool. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Also ich weiß jetzt nicht viel drüber, wir machen auch viel mit Sprache, aber nicht mit Leuten reden so.
Ja, und ich habe ein Video mal gesehen, wo sie das für Tesla getestet haben, das ist auch öffentlich verfügbar, dass der quasi einen Besichtigungstermin mit einem Kunden ausmacht. Also dass der Chatbot so mit einem Kunden einen Termin vereinbart bei einem dann aber wirklich wieder menschlichen Sales-Rap.
Ach, das sehen wir auch viel. Ich dachte jetzt, du sprichst darüber an, dass wirklich das Sales-Gespräch durch die KI geführt wird.
Ja, das habe ich noch nicht, aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Bin ich jetzt etwas böse? Es gibt manche geskriptete Callcenter-Menschen, davon hatte ich auch schon mal den ein oder anderen an der Leitung, die sich jetzt, sage ich jetzt mal, von einem schlechten Chatbot nur dadurch unterscheiden, dass sie schneller antworten können, weil die ihr Skript relativ stumpf durchgehen. Und da glaube ich ehrlicherweise schon so, ja, Sales oder Pre-Sales kann ich mir so ein Chatbot schon auch vorstellen.
Voll. Und die Frage ist auch mal, was ist Kommunikation? Das ist auch was, wo ich oft mit Kunden drüber rede, weil zum Beispiel, nehmen wir mal an, du kannst inzwischen Bilder generieren, du kannst Text generieren, du weißt Sachen, du hast ja eh schon Targeted Marketing. Jetzt nehmen wir mal an, das ist so, ich weiß nicht, ob das Leute schon machen, aber das wird nicht mehr lang dauern. Sozusagen, statt dass du sagst, du schaltest Facebook-Werbung bei 40-Jährigen, sondern dass du dir wirklich anguckst, der Rainer ist Automechaniker, der gerne nach Malle fährt und packst dann genau für ihn, wenn du irgendwie eine Sunlotion kaufen willst, quasi generierst du das Bild mit einem schönen Auto irgendwie am Strand, für ihn quasi so. Ist das ein Sales-Kontakt oder nicht, wenn du quasi die Werbung extra für ihn generiert wurde? Vielleicht schon. So, was ist Kommunikation so?
Ja, ne, da kommen wir wieder in die philosophische Frage, die ich mit einem Bekannten hatte. Wie viel Vertrieb macht Marketing und was ist der Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb? Aber es ist nicht das Thema heute. Ja, so, aber heißt, das sind auch nochmal Anwendungen, wo du sagst, da seid ihr auch gerade mit Kunden in Gesprächen so, hey, Chatbots einsetzen für verschiedene Aufgaben, um, wie du sagst, eine Sprache, Kommunikation durch KI, sagen wir, zu verbessern, Fragezeichen?
Nee, das Interessante ist, wir machen ganz wenig das, was man als den klassischen Chatbot kennen würde. Wir machen jetzt nicht so viele Vertriebssysteme und so. Wir machen aber zum Beispiel schon sowas wie, keine Ahnung, großer Konzern, der irgendwie 100 Jahre von interner Forschung hat,
ja, dass
den ihren PhD-Level-Leuten ermöglichen, quasi eine wissenschaftliche Unterhaltung mit den ihren internen Research-Berichten zu führen, so zur Recherchearbeit. Also das ist überhaupt kein Anspruch daran, dass das menschlich sein soll. Das ist ein Tool. Ja?
Mhm.
Was wir aber auch sehr viel sehen, ist, dass Kunden in die Richtung denken, dass du quasi als Interface von deiner Software jetzt einen Chat hast.
Mhm.
Also zum Beispiel machen wir auch wieder für einen Pharmakonzern, für die Business-Analysten so, weißt du, es gibt da ja ganz viele Datenbanken, da stehen ganz viele Daten über irgendwelche Verkaufszahlen, sonst was drin. Und wie ist es, du hast deine Dashboards, aber die müssen ja irgendwie vorher kopiert sein. Oder ja, du hast jetzt sozusagen, dann interessiert dich irgendeine neue Information, ja. Da musst du ja irgendwie immer ein Ticket bei der IT machen, jemand muss dir das programmieren oder muss gut genug selber sein. Aber was ist jetzt, wir wissen, ChatGPT kann gut genug programmieren, um den Google-Einstellungstest zu schaffen, ja. Genau, und das war eine der ersten Sachen, als es rauskam, habe ich mir gedacht, so, weißt du was, da kannst du auch ganz sicher einfache Dashboards und Datenbankabfragen machen. Und das haben wir gemacht. Und der Prototyp wird uns aus den Händen gerissen. Du hast quasi einen Chat, dann fragst du, was ist das meistverkaufte Produkt. Daraus, aus dieser Frage, macht das LLM eigenständig eine funktionierende SQL-Abfrage, führt die aus auf der Datenbank, wertet den Output aus und gibt sie dem Nutzer zurück. Und jetzt ist es soweit, dass bei einem anderen sehr großen Firma das Management Board, also wirklich so die Führung, die hat quasi bisher immer so einmal pro Woche von ihrer Business-Abteilung so Standardberichte gekriegt, so, weißt du?
Ja, man kennt der Klassiker, so. Irgend so ein PDF, am besten noch ausgedruckt, gesiegelt, Papier
genau.
Oder PDF-Print, ja.
Und was die jetzt wollen ist, ey, ich will das nicht vorgekaut bekommen, so, weißt du, so, Karin, weißt du, so, Tochterfirma 8, wie viel ist sie denn zwischen März und Juli gewachsen, weil da irgendein Volksfest ist, interessiert mich. Dass die jetzt quasi einfach diese Frage dem Chat stellen wollen und der dann auf den kompletten Firmendaten so das denen zurückgibt. Und natürlich, das Ganze muss noch Speech-to-Text sein, weil wann wollen die es machen? Wenn die am Flughafen gerade warten, auf ihren Flug irgendwo nach Amerika, wollen die kurz diesen Gedanken nachverfolgen, holen ihre Handy-App raus und machen das. Und das siehst du immer mehr. Und auch bei ganz anderen Sachen, bei Buchhaltungssoftware, sonst was, ist Leute eigentlich einen Chat als Frontend wollen. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung.
Okay, das heißt so tatsächlich daran jetzt gar nicht irgendwelche wilden Neuentwicklungen, sondern tatsächlich einfach irgendwas, was noch gar nicht funktioniert hat, sondern erstmal die Sachen, die ich jetzt schon mache, die mich aber Zeit und Kraft kosten, weil ich ein Ticket aufmachen muss, weil ich vielleicht erst noch ein Dashboarding-Tool lernen muss, obwohl ich eigentlich jetzt nochmal Accountant bin, also Buchhalterin, Buchhalter bin. Ich möchte ja nicht lernen, wie ich eine SQL-Abfrage schreibe oder wie ich ein Dashboard baue in keine Ahnung welchen Tool auch immer. Sondern dann sag, okay, nee, ich habe einfach eine Frage, die möchte ich beantwortet haben und heb quasi hier diese Interaktion zwischen Technik und Mensch auf eine KI, eben durch diese Sprachmodelle.
Was ja auch nett ist, genau, du kannst halt reden, schreiben, sonst was mit deinem Modell. Ich will nur mal kurz klarstellen, für Kontext ist es ein Teil, weil du nach Chatbot gefragt hast.
Ja,
es gibt
klar.
Schon auch die innovativen Projekte, aber das ist ein Teil.
Ja.
Genau, aber genau das, was du sagst, keine Ahnung, irgendjemand im Accounting Department sagt, hey, jemand hat für 80 Euro eine Taxirechnung, da ist die Quittung abgelegt, die Person ist es, bitte erstell mir alles in meinem SAP-System und sowas damit zu tun hat, mach einfach so, das typst du in den Chat rein, fire and forget.
Cool.
Das ist schon was, wo wir sehen, wo die Welt hingeht. Das ist jetzt nicht so, dass alle Systeme jetzt schon so sind, aber daran arbeiten Leute sehr aktiv so, ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, da hast du dann auch, wie du sagst, es ist zwar schwer zu messen, aber die Zeit, die jetzt jemand braucht, um so eine Reisekostenabrechnung im SAP-System zu machen, wenn das einfach eine KI für dich macht, so ein KI-Agent, na, dann ist schon Zeit gespart, weil in der Regel die Leute, die Reisekostenabrechnungen haben, sind jetzt nicht die Mindestlöhner im Unternehmen.
Ja, ja, genau, oder noch mehr. Also, wie schätzt du es denn ein? Jetzt haben wir zum Beispiel bei einem Kunden das mit den Wissenschaftsdatenbanken. Jetzt hast du jemanden, der ist der Koryphäe in seinem Feld, hat ein PhD und 20 Jahre in dem Bereich geforscht und will jetzt für irgendeine Fragestellung diese internen vertraulichen Forschungsberichte accessen, 100 Jahre. Und beim Research so arbeitet er damit und muss nicht mehr alle diese Paper selber lesen, sondern kann direkt so Fragen draufstellen, Informationen zusammenfassen und Gedanken auf faktische Richtigkeit prüfen kann. Wie viel Business Value ist das?
Ja, es ist schwer zu taxieren, aber jetzt aus meiner eigenen Forschungsvergangenheit, das wäre für mich ein Game Changer gewesen damals. Also jetzt nicht mehr Medline nach Stichworten zu durchsuchen, sondern gezielt Fragen zu stellen. Und dann halt aber auch, und das ist das, wo ich die Angst habe vor KI, dass man dieses dann unreflektiert übernimmt. Für mich ist dann wichtig zu sagen, okay, diese und jene Gedanken sind das und das zusammengefasst und hier hast du diese 2, 3, 5 Publikationen, wo das drinnen ist. Und im Zweifelsfall muss ich als Christian einfach nochmal die Originalquelle auch lesen und nicht einfach nur das übernehmen, was jetzt ChatGPT oder ein anderer Chatbot mir da rausspuckt und sagen, ja, der wird das schon richtig gemacht haben.
Voll.
Sondern auch da nochmal zu sagen, zurück zur Quelle. Das ist so eher im Moment meine Angst vor der KI, dass der Output und der Input so weit auseinander sind, dass wir Menschen die Kompetenz verlieren, das wirklich zusammenzubringen. Weil beim Dashboard ist es noch, ne, die Daten sind reingeflossen, das sind meine Umsatzzahlen, dann sehe ich die lustigen Balken und dann mache ich die Interpretation, okay, das ist mein bestes Produkt. Wenn das jetzt nur noch ein Chatbot ausgibt und sagt, hey, das ist dein bestes Produkt, dann habe ich Angst, dass das nicht mehr hinterfragt wird.
Nee, genau. Und es ist auch definitiv eine der größten Sachen, die ich sehe, auch wenn ich gefragt werde. Ja. Jeder, der dir sagt, dass das kein Problem ist, ist ein Lügner. Das spreche ich so aus, kannst du mich überall hinposten und zitieren. Ja. Weißt du, wir im Machine Learning-Bereich nennen das Evaluation. Also wir evaluieren, wie gut ist denn eigentlich der Output von einem System. Und das ist das größte Problem. Und ich bin es auch privilegiert genug, weil wir als Firma sind sehr close mit Microsoft, dass ich zusammenarbeite mit Leuten, die ChatGPT bei OpenAI programmiert haben. Ja. Und ich habe die in einem Kundenprojekt, bei einem großen Kunden so, da sind halt solche Synergien da, konnte ich mit denen reden über Probleme, die wir im Projekt haben. Und da habe ich genau das gesagt, wie checke ich denn, ob so eine Antwort gut ist? Weil gerade bei einer wissenschaftlichen Frage, was macht denn eine gute wissenschaftliche Dokumentation aus oder so, jetzt vielleicht einfacher verständlich für jedermann. Wenn du fragst, wie koche ich einen Hamburger gut? Und jetzt kriegst du da so ein Rezept mit 10 Schritten. Woran entscheidest du, ob das jetzt gut war oder nicht? A, hängt es davon ab, wer es liest, wie der seinen Burger mag. B, welches Wissen er hat, wie verständlich das ist und so weiter und so fort. Es geht ja nicht nur darum, ob es einfach falsch ist, weil die einfach sagt, koch einen Burger mit einer Karotte so, sondern wie gut ist es denn? So, wie gut ist denn der Advice so? Und es ist extrem schwierig und hat auch der gemeint so, niemand, also die Leute bei OpenAI haben da keine Antwort drauf, die Leute bei Microsoft, was in diesen Traumjobs, wo jeder sich drum streitet, die haben keine Antwort drauf und ich habe keine Antwort. Das heißt nicht, wir können auch gerne ein bisschen drüber reden, das heißt nicht, dass man nichts machen kann, aber ich glaube, wir müssen uns bei diesen Systemen mit einer gewissen Ambivalenz zufrieden geben. Also ein Professor von mir hat mal im Künstlichen Intelligenz Master gesagt, das ist bei mir geblieben. Der hat gesagt, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber sehr viele andere Wissenschaftler schauen herab auf Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Gerade so Mathematiker, Volkswirte und Vergleichbares, weil die sagen, das ist ja alles nicht sicher, was ihr da macht. Das erfüllt nicht die Qualitätsstandard an Sicherheit, die in der klassischen Forschung, an Nachweisbarkeit. Wir führen keine Beweise.
Ja, genau. Und weil es auch deterministische Systeme sind, damit ist es Quatsch, ja?
Genau. Und was der Professor gesagt hat, ist, was die KI-Revolution eigentlich ist, ist, dass wir Probleme gut genug in einer vernünftigen Zeit lösen. Und das ist, glaube ich, sehr wahr. So, es geht eher darum, sozusagen, reicht das, um irgendwas besser zu machen? Weil der Kernschluss ist ja auch, was wir auch hatten bei dem gleichen Kunden, ist, wir haben dann quasi diese Argumentation überprüfen lassen. Das war auch peinlich. Da hat sich ein sehr respektierter Forscher in der Community gemeint, das ist falsch. Und nachher, nach dem Evaluationsprozess, kam raus, dass unser System Recht hat und er Unrecht hatte. Das kann halt auch passieren. Also, Menschen irren sich halt auch. Also,
das ist das, ich glaube, wie du sagst, was für mich jetzt hängen geblieben ist, wir müssen da, wenn wir an KI denken, von dieser 100% Denke und dieser 100% Sicherheit weg, weil wir da eine gewisse Unschärfe drin haben, weil KI immer, und da bist du jetzt der Experte und dann kannst du sagen, Christian, ist Quatsch, weil wir da auch immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Es sind Wahrscheinlichkeiten und damit müssen wir halt einfach zurechtkommen, dass es jetzt nicht mehr 100% sicher ist, diese Antwort, aber auch da die Frage, wie wahrscheinlich ist denn, dass uns ein Mensch die korrekte Antwort gibt? Wie oft passiert es denn, wenn ich, ne, nehmen wir wieder das, was du gesagt hast, dieses Reisekostenabrechnung. Ne, sagst, okay, hier ist mein Taxibeleg, reicht das ein? Wenn ich jetzt vorher jemanden fragen muss, wie reiche ich das denn ein? Wie hoch ist denn die Chance, dass die Person vielleicht länger selber keine Reisekosten mehr gemacht hat, dann sagt, okay, einen veralteten Stand hat oder selber auch einen Fehler macht und uns ihren Fehler mitgibt?
Voll, und das passiert ja. Das passiert ja. Und das auch die Frage ist sozusagen, es kommt jetzt nicht vielleicht das erste Mal in der Geschichte von Technologie, in einem Bereich, wo was ist die Wahrheit, einfach die falsche Frage ist. Weil wenn du eine Unterhaltung mit einem Freund hast, was ist denn richtig, was ist denn falsch? Wir kommen halt langsam so gerade bei Sprache und so einfach in Bereiche, das ist halt eher ein Spektrum. Das ist also ein Feld, das du treffen musst, das ist kein Punkt mehr. So, du musst dich eigentlich immer fragen, leistet das System genug Wert? Hat es seine Daseinsberechtigung?
Ist es eine Verbesserung zu vorher? Ist wahrscheinlich die richtige Frage, als ist es 100% richtig und sicher und wasserdicht?
Und dann kommt es natürlich auch nochmal da aufs Thema an, klar. Also schon selbstfahrende Autos, Passanten nicht überfahren, ist schon vielleicht eine höhere Prio, als quasi einen Ratschlag zu bekommen auf Basis von irgendwelchen HR-Dokumenten in der Firma. Das ist auch immer, also eine der ersten Fragen, die ich in jedem Verkaufstermin spreche, ist, wie wichtig ist es denn, dass das, was hier rauskommt, stimmt? Prüft das nochmal jemand? Was passiert, wenn das System einen Fehler macht? Was ist denn der Worst Case? Und dann wird die Frage quasi, was auch wieder wichtig ist, auch das ist so eine Tatung, glaube ich, die viele nicht gern führen. Wie viel geht es denn jetzt schon schief mit Menschen? weil auch Menschen überfahren Fußgänger.
Oh ja. Das heißt, wir müssen da in dieser Debatte ein Stück weit weg von macht KI oder machen wir das zu 100% richtig hinzu, machen wir es besser, als es vorher war.
Genau.
Und wenn wir uns die Frage stellen, dann wären viele KI-Projekte auf einmal vielleicht möglicher und wie du sagst, auch günstiger.
Ja, das ist die wirklich gemeine Frage. Was bedeutet das Wort besser?
Genau, ne, ja, in welcher Dimension besser auch? Also ist es schneller, ist es genauer, ist es günstiger, ist es und für wen? Das ist wieder die noch bösere Frage, für wen ist es besser?
Wenn du jetzt optimierte Werbung hast, ist das was Gutes? Wollen wir das als Menschheit? Ich finde Werbung gar nicht so schlecht. Ich mag es, dass ich nicht selber recherchieren muss, was ich kaufen möchte. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass mir so angeboten wird, hey, das könnte dir gefallen und ich muss nur noch einen Knopf klicken und dann kriege ich es. Auf der anderen Seite wird dir halt schon auf dein Geld weggenommen, Waren, Konsumerismus. Eine richtig gute, auf dich zugeschaltete Werbung. Ist das gut für dich? Ist das, I don't know.
Ja, klar. Ich glaube, da kommen wir auch in eine ethische Debatte, jetzt nicht nur KI-Ethik, sondern generell ethische Debatte. Ich bin ja schon ein großer Fan von personalisierter Werbung, weil ich immer sage, es ist gut, dass ich nicht die Cookie-Dent-Werbung sehe, die auf den öffentlich-rechtlichen Abend um 18 Uhr kommt, weil ich einfach nicht die Zielgruppe für dieses Produkt bin. Aber jetzt mal eine Frage noch, wenn ich jetzt schon mal wieder jemanden da habe, der dieses Systeme so wirklich, also du kommst ja, und das hast du auch so schön gesagt, so, du kommst nicht aus dem Business, sondern du kommst aus der Technik. Einer der Punkte, die ich immer habe, wo ich auch sage so, da müssen wir, glaube ich, in der Kommunikation von beiden Seiten, also Business muss besser werden in der Kommunikation und auch die Technik muss besser werden. Ich glaube, dass ein Problem ist, warum diese Sachen so auseinanderdriften, dass du sagst, den Input und den Output kriege ich nicht mehr übereinander, ist, dass diese Systeme eine Komplexität haben, die man, ja, du hast jetzt im Ausland einen Data Science Master gemacht. Das haben in Deutschland nicht allzu viele Menschen und du verstehst diese Systeme annähernd gut, wie du gesagt hast, mit den Top-Microsoft-Leuten warst du auch zusammen, mit Top-OpenAI-Leuten auch mal zusammengesessen, die sagen auch so, ja, so 100% gibt's ja nicht. Wie kriegt man denn ein Verständnis rein, damit die Leute verstehen, was diese Systeme eigentlich tun, wie sie funktionieren, weil ich sag mal, wenn ich eine SQL-Abfrage habe, kann ich gucken, okay, ich habe da einen Umsatz eingegeben von 1 Million mit dem Kunden, das sehe ich im Dashboard, ist nachvollziehbar, ich sehe, dass die Million mit Umsatz mit dem Kunden größer ist als die 500.000 mit dem anderen Kunden, okay, mit dem Kunden habe ich mehr Umsatz gemacht, da ist mein menschliches Gehirn, was zum Nüsse-Sammeln im Wald gebaut wurde, noch in der Lage. Wenn das Ding mir jetzt aber auf einmal sagt, hey Christian, das hier ist dein Top-Kunde und ich weiß gar nicht mehr warum, dann habe ich die Probleme.
Das ist fast irgendwie so 3 Impulse über Sachen, über die ich gerne reden möchte, bei mir losgestoßen sozusagen quasi so, was heißt es eigentlich, mit diesen Systemen zu arbeiten? Also was kann ich quasi für mich machen, um daraus rauszuziehen?
Genau.
Wie funktionieren die eigentlich? Weil ich finde schon immer, ist immer ein Wert drin, auch zu verstehen, wie was funktioniert. Und das Dritte ist aber, woher weiß ich denn, was es macht? Welche von den 3 Sachen möchtest du, oder auch zuerst haben oder überhaupt jetzt erstmal die, also quasi.
Mach doch genau die Reihenfolge durch und dann gehen wir in die Abschluss-Kaffee-Runde.
Genau, also erstmal, wie arbeitet man mit dem System? Ist interessant, das haben wir tatsächlich auch viel, das gibt dieses Thema AI-Literacy. Hau ich auch mal ein Buzzword rein. Das ist der Umgang mit diesen KI-Systemen und man merkt auch, dass das ein wichtiger Schritt in jedem Projekt ist, dass die Leute, die damit arbeiten, müssen damit gut arbeiten. Und da hole ich mal gerne die Analogie raus, damals das Auto erfunden wurde, ja. Haben mir Leute auch nicht gesagt, was für Quatsch ist denn das so hier? Ich muss da irgendwie so ein Ding rumdrehen, das ist so ein Rad und ich muss irgendwie da hier Beton auf voll ein gutes Feld legen, dass ich da drüber fahren kann. Und irgendwie dieses mit dem Schalten ist mir eh zu anstrengend, sondern nee, du musst halt schon, wenn du so ein Auto hast, musst viel lernen. Du musst lernen, Auto zu fahren, du musst deine Städte drumherum verändern, dass sie damit funktionieren. Aber Autos haben die Welt verändert. Und ich würde schon sagen, die bringen dich schneller von A nach B, als wenn du es selber machst. Und was ich glaube, im Prinzip, was ich so vorstelle, man braucht quasi einen Führerschein. Weil, was ja das Schöne ist, die meisten von diesen ganzen Systemen, mit denen ihr arbeitet, die haben vielleicht so 3, 4 unterschiedliche Motoren. Also quasi fast 90% sind ja einfach diese GPT-Modelle. Es gibt immer mehr Modelle, aber die sind alle ähnlich im Kern. Und wie arbeite ich damit? Und das ist so zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Text generieren lassen will, wie mache ich das denn gut? So musst du Anweisungen machen. Da gibt es dann so ein paar klassische Tipps so. Quasi gib Kontext zu deiner Situation, gib Beispiele von Sachen, die du haben möchtest, das nennt sich dann Viewshorting, erkläre dich, ist auch immer gut und damit komme ich mal hier ziemlich den guten Punkt zum zweiten, wie kriege ich dann raus, was das System macht? Ich habe manchmal die Theorie, dass Leute es irgendwann aufgegriffen haben, dieses Blackbox-Argument, dass das was ist, worüber Machine Learning Engineers viel halten und das stimmt, aber dass sie es ein bisschen falsch verstehen. Es ist nicht so, dass wir keine Ahnung haben, warum die Systeme machen, was sie machen und das Coole ist bei LLMs noch viel weniger, weil die kannst du einfach fragen. Und das machen wir auch ganz viel. Und es ist toll, wenn du dir das anschaust. Ich zeige dir das auch immer gerne in Vorträgen. So, wenn du fragst, so hier, irgendwie, was ist das molekulare Gewicht von Wasser? Dann kannst du fragen, und warum? Und dann sagt es dir, weil ein Wasserstoffatom 1 wiegt, weil ein Oxygenatom 16 wiegt, da sind zwei Wasserstoff, ein Sauerstoffatom drin, 1 plus 1 plus 16 ist 18. Das kann das System dir ja produzieren. Das kann dir einfach genau sagen, warum es macht, was es macht. In den Feinheiten weißt du es natürlich auch trotzdem nicht, aber wir sind an einem Punkt, wo wir es viel besser wissen als jemals zuvor. Und wenn du das hast, sozusagen, wenn du das System fragen kannst, ist auch mein Nummer 1-Tipp, zwingt immer das System euch zu sagen, warum es das macht, weil dann werden die Antworten auch besser. Dann schämt sich's mehr, wenn es nicht begründen kann, sagt es auch eher mal, ich weiß es nicht oder so. Ist echt so.
Das war jetzt eine gewisse Vermenschlichung von den Systemen, die ich immer nicht ganz, bin ich nicht so der Fan von, dass sich ein ChatGPT schämt, weil ich glaube nicht, dass ein ChatGPT Scham empfinden kann, aber ist ja auch wieder, klar, es ist ein bisschen menschlich. Und wenn ich dich jetzt frage, Julian, was ist das Gewicht von, molekulare Gewicht von Wasser? Und wie kommst du dazu? Das mache ich ja bei Menschen auch. Wenn mir einer sagt, hey, das ist mein wichtigster Kunde, dann frage ich den auch, ja, warum ist das denn dein wichtigster Kunde? Also das heißt, mit einer KI genauso an dieser einen Stelle, bitte, auch so umgehen mit einem Menschen, auch mal hinterfragen, hey, wie kommst du, System? Wie kommt das System zu dem Schluss? Ja?
Tatsächlich glaube ich auch, also der Nummer 1-Tipp, den du Leuten in AI-Literacy gibst, ist, behandeln die Systeme mehr wie ein Mensch. Weil zum Beispiel gestern erst in einem Kundentermin hat jemand gemeint so, boah, ich benutze die Dinger, aber mir zwischen coolen Namen für ein Projekt auszudenken. Ja, so Biodiversität irgendwie in Brasilien war das Stichwort. Also, ja, es hat mir einen richtig schönen Titel gegeben, ich war schon voll stolz. Und dann komme ich rein und sehe, das haben ja schon 1000 andere Leute. Ich mache bei allem mit diesem System Arbeit, nur sich dann wiederholt. Dann habe ich mir gesagt, okay, du kriegst erstmal so einen Titel und dann guckst du, gibt's sowas, dann kannst du sagen, zum Beispiel, gib mir doch mehr Kontext. So, cool, der ist schon ganz gut, aber ich weiß, wir werden viel mit Vögel arbeiten, kannst du vielleicht eine clever Vogelpan mit reinbringen. Dann kam plötzlich Winging It, Saving Brazil's Biodiversity. Und so, ja, und jetzt zum Beispiel sagst du, hier, du hast dann wieder ein vergleichbares Projekt, gib ihm dieses Beispiel, aber diesmal mit Mäusen, dann kam hier irgendwie so Whiskers of Resilience, Defending Rodents Everywhere, so. Und genauso würde es ja auch mit den Menschen arbeiten, so, hey, bisher hießen meine Projekte so, gib mal eins, das passt. Oder, hey, das ist noch nicht ganz das, was ich will, bitte mach noch mehr Bezug zu dem wichtigen Teil in meinem System, so. Ist ja auch sau wichtig, so. Und genau das macht, dass die Systeme dir besseren Output geben.
Das heißt, auch da jetzt nochmal iterativ vorgehen. Nicht sagen, wie bei manchen deterministischen Systemen, ja, was ist hier? Und dann das Ding einfach nehmen, sondern auch nochmal sagen, okay, weiterentwickeln. Wie in einer, jetzt sagen wir, einer Brainstorming-Session, wenn du kreativ bist. Das hat einer gesagt, ich glaube, die 76. Idee ist statistisch die beste. Ja, du fängst ja nicht auch in einer Brainstorming-Session, sondern wenn du neue selber mit Menschen was entwickelst, dann fängst du ja auch nicht an und nimmst den ersten Namen, der einem einfällt. Also manchmal vielleicht, weil irgendjemand einen absoluten Geistesblitz hat, aber in der Regel gehst du dann weiter und sagst, okay, jetzt bringen wir das noch rein, das fehlt mir noch hier und so weiter.
Genau, das ist ja echt witzig. Ich finde das ja fast schizophren, weil alle haben Angst, dass sie von einer KI ersetzt werden. Und die gute Nachricht ist, okay, KI ersetzt sich noch nicht. Es ist nicht so, dass du einfach auf der basalsten Form reingibst, was du willst und es macht alles für dich, du musst schon mit dem System arbeiten. Mhm. Und das ist ja eigentlich doch, ist doch eine schöne Nachricht, oder? Dass wir momentan noch technologisch an einem Punkt sind, wo der Mensch wahrscheinlich nicht nützlich ist, sondern eher in den Dialog treten muss mit diesem System, um die besten Ergebnisse zu kriegen. Genau, vielleicht auch nochmal zum Punkt, dass wir nicht verstehen, was diese Systeme machen und auch die dritte Frage, wie funktionieren die eigentlich? Ich glaube, das kann ich ganz schön in einem Beispiel zusammenfassen, wenn es interessant ist. Das Einfachste ist so, man kann ja nicht nur Text generieren, man kann auch Bilder generieren. Und daran kann man das sehr schön sehen. Wie diese LLMs trainiert werden, erinnerst du dich noch an diese Fernseher, wenn da so dieses Schneeflimmern ist?
Also quasi nur dieses schwarz-weiße Rauschen.
Genau. Und wie trainierst du jetzt so ein DALI, sowas, was dir ein Bild von einem Hund macht? Du zeigst ihm ganz viele Bilder von einem Hund und machst ein bisschen Schneeflimmern drauf. Und noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr, bis du das komplette Schneeflimmern hast. Ja? Mhm. Und gibst das Wort Hund mit rein. So, oder genau, was für ein Hund das ist. Und das System selber soll dann lernen, Schritt für Schritt aus dem Schneeflimmern einen Hund zu bauen. Man sieht aber verschiedene, ja. Und das heißt quasi, es lernt nach und nach, wie du aus komplettem Noise, also aus komplettem Chaos, Schritte Richtung Hund gehst. Und dann lernst du aber sozusagen quasi, dass Menschen viele verschiedene Sachen. Einmal springt er, einmal liegt er auf dem Boden und so weiter und so fort. Und genau dann, irgendwann gibt es dem System halt nur noch das, quasi den Schneesturm, das Wort. Und dann geht es selber durch auf Basis von dieser Erfahrung quasi und zieht es langsam ab. Und das verstehen wir. Wir wissen, dass das ist, was passiert. Damit optimieren wir unsere Prozesse. Was wir nicht verstehen ist, welche genauen Regeln, weil das in der Regel so, ich glaube, es kann sein, dass es falsch ist, ich glaube, bei DALI sind es 80 Schritte, wie du vom kompletten Schneesturm zum fertigen Bild gehst. Wir wissen jetzt nicht quasi, welche genauen Regeln für Winkeln, Fellfarbe, Fellstruktur da nach und nach abgelegt werden, um aus dem Chaos ein Bild zu machen. Aber wir wissen, dass es solche Regeln gibt. Wir wissen grob, wie viele die sind. Wir wissen grob auch, in welcher Reihenfolge das System denkt, dass du so ein Bild aufbauen musst. Das sind alles Sachen, die wir wissen. Also wir wissen ja relativ viel, aber ob der Winkel jetzt 31 oder 30 Grad ist, das ist dann irgendwann tatsächlich sehr schwierig, aus diesen mathematischen Matrizen rauszulesen.
Auch wieder was Neues gelernt. Ich kannte nur das Bild mit den Hunden und den Muffins.
Ja, das ist ja auch cool. Das ist auch sehr geil.
Wo man das trainiert, um Hunde von Muffins zu unterscheiden.
Ja, ja, das ist auch so ein Klassiker. Das ist schön. Schön.
Das heißt aber, also jetzt nochmal so zusammenfassend, tatsächlich KI-Projekte, wie du gesagt hast, AI-Projekte, gerade Gen-AI-Projekte, haben im Moment noch, sind wir in dem, sag ich mal, an dem Punkt in der Evolution, wo man jetzt noch, wie du gesagt hast, es muss jetzt nicht riesen Millionen kosten, sondern es kann günstiger sein. Wir können, wenn wir jetzt loslegen mit KI-Projekten, noch echten Business-Value, also Business-Mehrwert durch diese Technik legen. Aber wir müssen die Leute mitnehmen. Das heißt, wir müssen auch alle, jede und jeder da draußen muss dann, sage ich mal, ein, etwas überspitzt, etwas plakativ, so einen KI-Führerschein machen. Und wie wenn du im Unternehmen mit einem Gabelstapler rumfährst, musst du vorher auch eine Sicherheitseinweisung machen. Wenn du ein Dashboard bedienst, wenn du ein SAP-System bedienst, welches auch immer, in der Regel bekommst du irgendwie eine Schulung. Und daran müssen wir uns einfach auch gewöhnen. Das ist KI, wenn wir das in einem Business-Kontext einsetzen, wir lernen müssen, damit richtig umzugehen. Und dann kann wirklich cooler Mehrwert rauskommen für uns und fürs Unternehmen.
Und das ist ja auch nicht neu. Weißt du, das war bei Excel so, das war bei Word so, das war bei Google im Internet so, bei Social-Media-Kanälen. Das sind ja alles Sachen, wo Leute halt lernen müssen, damit zu arbeiten. Aber was ich sagen kann, so, was viele Leute überrascht, diese Gen-AI-Projekte sind extrem günstig. Weil diese APIs so gut sind, damit so gut funktioniert, sind die oft gar nicht so viel mehr, als einfach Daten gegen diese APIs schmeißen. Und das ist wirklich überraschend, was wir mit extrem wenig Personentagen hier für Sachen auf die Beine stellen können. So, mein erstes Projekt war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Das war wirklich so, das war ganz frisch. Kam gerade ChatGPT beim Hype, das war irgendwie, weißt du, so November 22 muss ich sagen gewesen, naja. Und es war gerade so in den Nachrichten, kam gerade frisch raus. Und mein Vertriebler kam wie so ein Happy Dog hin, so, ja, genau diese Situation, weißt du, sozusagen Situation, so. Irgendein CEO wurde gefragt auf einem Business-Meeting, ob die eigentlich auch was mit ChatGPT machen von einem anderen Silbergorilla. Und gesagt, natürlich. So, ist nach Hause gekommen und hat seinem Data-Netz gesagt, ich brauche nächsten Monat einen funktionierenden Prototyp, sonst ist es peinlich. Ja. Und dann hier so, ich hatte bei dem Kunden so ein Standing und die gesagt, hier, du hast doch ganz viel Erfahrung mit Natural Language, mach, willst du mal? Und ich hatte noch keine Erfahrung mit LLMs, habe mich eine Nacht hingesetzt, LangChain ist so eine Library, die ganz frisch war, gelernt, aber wir hatten zwei Wochen später einen funktionierenden Prototypen. Ich habe die Technologie frisch gelernt, ich hatte damit vorher nicht gearbeitet, bin da rein, habe mich ongeboardet, am nächsten Tag ging es los, habe eine Nacht mich selber geupskillt. Und wir hatten ein erfolgreiches Projekt, wo der Vorstand von einem DAX-Unternehmen wirklich extrem begeistert war, weil es ist ja gar nicht so viel mehr gewesen. Sozusagen. Das Gute bei dem Projekt war, das Data Engineering war schon da. Wir haben die internen Unternehmensdaten an das LLM angeschlossen, Fragen beantwortet und es war cool. Und es hat irgendwie zwei Wochen gedauert.
Da hast du das, was ich jetzt wieder immer sage, wie du sagst, was, so schön, was du jetzt noch gesagt hast zu einem Nebensatz. Ja, das ganze Data Engineering und die ganzen Daten waren schon da.
Ja, ja.
Und das ist der Punkt, den ich bei KI auch immer sage. KI ist jetzt ein bisschen wie die Master-Thesis schreiben oder den Abschluss schreiben. Ja? Aber wenn du halt seit der dritten Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht hast, dann wird es auch schwer, irgendwie so eine Master-Prüfung zu bestehen. Ja? Und die Grundlage für KI sind halt immer Daten. Egal welche KI, ob du die mit Sprachdaten fütterst, ob du mit Unternehmensdaten fütterst. Wenn du deine Daten vorher nicht in den Griff bekommen hast, dann wird das KI System auch keine gute Arbeit leisten können, genauso wenig wie deine Analystinnen und Analysten gute Arbeit leisten können, wenn sie die Daten nicht finden.
Ich stimme dir zu 90% zu und das ist auch, was ich selber auch immer in diesen Sales-Gesprächen raushaue. Ja. Sozusagen, in Wahrheit habt ihr kein KI-Projekt, ihr habt ein Data Engineering-Projekt. Ist fast immer wahr. Es gibt ein paar Ausnahmen, es ist fast immer wahr.
Ja.
Weil genau der Punkt ist ja sozusagen so, im Prinzip ist es ja nicht mehr, wenn ihr mit ChatGPT chattet, viel mehr machen wir im Backend nicht, als noch ein paar clevere Texte drumherum schreiben und die Daten so zuschneiden, dass sie da in einem sinnvollen Format reingehen. So. Das ist so das Dreckige, so man kriegt irgendwie so hier, oh krass, aber das mit künstlicher Intelligenz, in Wahrheit bin ich eigentlich auch nur hier quasi eine Textsekretärin im Hintergrund, die das halt irgendwie automatisiert war. Es gibt ein paar Ausnahmen. So, wie ich auch sage, das ist so, wo wirklich auch Mehrwert ist. Du hast ja sehr interessiert am wirklichen Mehrwert, der passiert.
Ja.
Und nochmal, GPT hat gut genug programmiert, um den Google-Einstellungstest als Softwareentwickler zu bestehen.
Ja.
Und einer aus meinem Team hat wirklich grandiose Arbeit gemacht für so ein Migrationsprojekt. Solche Migrationsprojekte, ich glaube, weiß nicht, ob sich Leute das vorstellen können, die sind unfassbar teuer. Also da reden wir wirklich von zweistelligen Millionenbeträgen, Tausenden von Personentagen, so wenn man sich wirklich die komplette Software von einem Unternehmen umzuziehen. es geht noch nicht alleine, aber wir haben so eine komplette Template-Suite geschrieben für Kunden, wo quasi das System die Frontmigration für dich macht. Und wir haben eine Produktionssteigerung teilweise von 1000%. Also quasi, wo du vorher 10 PT gebraucht hast. Das war ich so, da war der Punkt so, ich war am Anfang schon ein bisschen unsicher in meiner Rolle und mir dachte so, fuck, werde ich jetzt hier eine Rolle befördert, die irgendwie einen Monat halb vorbei ist. Dann habe ich gedacht, nee, das ist Black Magic. Das ist so krass. Und du lernst noch was beim Coden und der Code wird besser. Und das ist ja wirklich so, da brauchst du auch kein Data Engineering oder sonst was für. Also ich glaube, das ist wirklich so eine Sache als Softwareentwickler. Okay. Du musst mit dem Zeug arbeiten. Du musst.
Also Ausnahme ist jetzt Code, weil, aber auch da wieder, jetzt komme ich wieder zurück, weil ja die KI mit ganz vielen Daten in Programmiersprache trainiert wurde.
Ja.
Die kann das ja schon. Und da hat ja jemand anders für dich die Daten reingegeben und gesagt, hey, das ist der funktionierende Code, GitHub oder was auch immer, was die alles gecrawlt haben. Und das heißt aber, diese Projekte, sagst du, oder stimme ich dir auch zu, die kannst du ohne deine eigenen Daten wirklich groß zu haben, ja, mit KI, wie du sagst, 1000% oder halt ja, extrem steigern.
Ja, oder überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Und die andere Ausnahme, würde ich sagen, sind Sachen in einem weniger strukturellen Umfeld. Zum Beispiel ein sehr cooles Projekt, was ich gesehen habe, war bei einem Kunden, der Hochsicherheitslabore hat.
Mhm.
Und um es kurz zu sagen, und da war die Idee quasi, die Leute sind die ganze Zeit in Sicherheitsanzügen und Protokoll führt, ist mega nervig. Ob die denn einfach quasi mitsprechen können, was sie machen und Protokolle, die passen. Und das ist einfach ein Sicherheitsding und so. Ja, aber oft wurden diese Protokolle nicht gemacht. Und jetzt ist die Idee, du hast quasi einfach nur, wir haben da Mikrofone reingestellt, Speech-to-Text, die mitgeschrieben, funktionierende Protokolle, 30 Tage so.
Geil.
Der Punkt ist, es ist einfach ein Prozess, den es halt vorher nicht gab. So, du musst einfach nur ein Mikro reinstellen und loslegen. So. Das ist so die andere Ausnahme.
Als jemand, der mal in einem Labor, also auch in einem S2-Sicherheitslabor gearbeitet hatte, ist das geil, wenn ich kein Laborbuch mehr mitschreiben müsste.
Ganz genau. Und der Punkt ist, da brauchst du auch kein Data Engineering, weil vorher gab es diese Daten einfach nicht.
Ja. Aber wie gesagt, da hast du natürlich auch wieder die Sprache dahinter, um das den Leuten mal klar zu machen. Ne? Wenn du in einem Labor arbeitest, musst du jeden Schritt, den du machst, protokollieren. Und wenn du in einem Sicherheitslabor bist, musst du immer die Handschuhe ausziehen, im wenigsten Fall die Handschuhe, im schlimmsten Fall alles andere. Und du musst das alles mit protokollieren, alles mit dokumentieren, jede Lotnummer, alles aufschreiben. Und wenn du da einen virtuellen Assistenten hast, der das alles für dich tut, das nimmt dir halt die lästige Laborarbeit, die eigentlich den Wissenschaftlern keinen Spaß macht, weil die machen lieber echte Experimente oder denken sich die Experimente aus. Dann gibst du genau das wieder an die KI. Das ist geil.
Genau. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, darüber redet natürlich niemand, aber sagen wir mal ehrlich, ich weiß ja, wie es bei dir war. Ich weiß, ohne den Unsinn, die Protokolle wurden teilweise nicht geführt, obwohl sie müssten. Und das ist dann auch plötzlich gefährlich, wirklich für andere Menschen.
Ja, die waren natürlich absolut on.
Genau, so, weißt du?
Ja, und dann machst du es in dem Moment nicht, dann machst du es ein bisschen später und dann sind Fehler drinnen, ja, absolut geil.
Ja.
Also, coole Cases, ohne die eigenen Daten im Griff zu haben, aber dann ist man eben in einem anderen Anwendungsbereich und ja, auch in dem Bereich, ich glaube, da kann man ganz gut tracken, wie viel Zeit verbringen hochbezahlte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Laborbuchschreiben. Den kann man sogar ganz cool rechnen.
Ja, auf Arztbücher sind auch so ein Ding.
Ja.
Da hast du, glaube ich, auch schon mal hier drüber geredet, gell?
Genau, da hatten wir auch schon mal ein Gespräch drüber. Aber Julian, jetzt, wir müssen Richtung Ende kommen, zeitlich gesehen, aber es gibt zwei Sachen.
Ich habe so viel Spaß, Christian.
Ja. Ich weiß, ich auch. Aber irgendwann muss ich das auch anhören können noch. Und es gibt auch zwei kleine, kurze Fragen, ohne die ich dich nicht gehen lassen darf oder kann. Und zwar das eine, was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
Tatsächlich hier Dr. Villain heißt die Band.
Mhm.
Und es ist so, auf jeden Fall, es ist so Welcome to the Show. So. Ich weiß nicht, ob es genau so heißt. Und das fand ich einfach gerade irgendwie ein paar Sachen tief in mir angesprochen. Das fand ich cool. So eine, ich glaube, eine extrem kleine Band. Die hat irgendwie 3 Songs auf Spotify. Aber ich finde die alle extrem gut.
Sehr cool. Und dann noch eine Bitte. Würdest du bitte den Zuhörerinnen, Zuhörern und mir ein Buch empfehlen mit zwei kleinen Einschränkungen? Die Regelhörer kennen es. Kein Eigenwerk von dir und keine, ich nenne es jetzt mal, sehr anrüchige Erwachsenenliteratur. Aber ansonsten von Graphic Novel bis Fachbuch über Algorithmen und Statistik alles erlaubt.
Ein Buch, ja.
Eins, ja. Ich bin jetzt auch immer strenger, nachdem Leute dann ihre halbe Bibliothek ausgepackt haben. Nein, jetzt eins.
Okay. Aber ich trotzdem nicht gerne auch, was du mir sagst. Ich drehe ein bisschen um. Es gibt 3 Ideen, die ich denke und du musst sagen, was. Eins ist das wichtigste Buch, was ich denke, für Leadership, für wie man mit Leuten redet oder wie ich über die Welt denke.
Boah, da würde mich das Letzte am meisten interessieren. Wie du über die Welt denkst.
Okay, dann ist es, wer bin ich und wenn ja, wie viele, von Precht. Allgemein glaube ich, dass Philosophie ein sehr cooler Punkt ist, um viele Sachen zu unterscheiden. Und was der gemacht hat, ist die komplette Geschichte der Philosophie mit der kompletten Geschichte der Neuroscience zusammenzulegen. Also er hat quasi wirklich evolutionär und quasi analysiert, was wissen wir darüber, wie unser Gehirn funktioniert, unsere Hormone und alles. Mhm. Und was für Gedanken haben wir über die Jahrtausende dann hervorgebracht. Und dann kriegst du quasi beides. Du kriegst ein Grundverständnis, wie funktioniert eigentlich unsere Software, mhm, und was ist eigentlich so die Geschichte der menschlichen Gedankenwelt. Und das fand ich extrem gut gemacht, das Buch.
Sehr cool. Das ist Richard David Precht.
Das kann sein. Ja. Ist auf jeden Fall, wer billig und wenn ja, wie viele.
Ja, ich bin von ihm persönlich, also von den Auftritten, die ich von ihm gesehen habe, nicht der größte Fan, aber es ist das zweite Mal, dass ein Buch von ihm hier empfohlen wird.
Sehr echt? Cool. Aber nicht dasselbe, ja, oder?
Nein, nicht dasselbe Buch, aber das zweite Werk vom selben Autor.
Ah, cool. Ich weiß gar nicht. Ich habe den noch nie einen Auftritt von ihm gesehen. Ich habe das Buch mal rausgenommen und mir gedacht, das ist eine geniale Idee. So ein Buch muss es geben.
Cool. Und damit jetzt zum Ende, lieber Julian, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das super coole, spannende und vor allem extrem kurzweilige Gespräch und dass du dir heute auch nochmal die Zeit genommen hast. Natürlich auch ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr jetzt auf Abonnieren, Liken oder Folgen klickt, wie auch immer das in dem Player heißt, wo ihr den Podcast hört. Julian ist, wie ich auch, auf LinkedIn, kommt da gerne mal auf ihn zu. Der kann auch echt cool, ja, KI-Systeme erklären. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid.
Danke dir.